Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Willkommen zum Springer Medizin Expertenpodcast. Heute geht es um Pertussis. Bei der als Keuchhusten bekannten Erkrankung kam es dieses Jahr zu einem dramatischen Anstieg der Erkrankungsfälle. Warum es dazu gekommen ist und welche möglichen Erklärungsmodelle es gibt, das erklärt uns unser heutiger Gast, Professor Volker Strenger von der Klinischen Abteilung für Allgemeine Pädiatrie an der Medizinischen Universität Graz sowie Leiter der Arbeitsgruppe Infektiologie der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Herr Professor Strenger, vielleicht beginnen wir ganz allgemein. Was versteht man eigentlich unter Pertussis? Wie verläuft eine Infektion und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Ja, Pertussis ist der Keuchhusten auf Deutsch. Das ist eine bakterielle Infektion, eine Atemwegsinfektion, die durch ein Bakterium Bordetella pertussis verursacht wird. Und diese Bakterien produzieren ein Toxin, das Pertussis-Toxin. Und dieses macht es eben gefährlich oder dieses verursacht dann diese schweren Verläufe, schädigt die Atemwege oder das Epithel der Atemwege, wo es eben dann zu Schleimansammlung kommt und zu diesen Atemproblemen einerseits und andererseits kann es aber vor allem bei Säuglingen, die da betroffen, häufig schwerer betroffen sind, auch eben zu systemischen Inflammationsreaktionen kommen, die dann vor allem auch die Lunge betreffen, wo es eben zur Hyperleukozytose kommt, wo sich in der Lunge weiße Blutkörperchen anschoppen und insgesamt mit dieser massiven Immunreaktion, die da im Ablaufen kann, zu einem schweren Lungenversagen führen kann. Zusätzlich kann es auch noch Atemstillstand und diese Dinge, die bei respiratorischen Infektionen immer wieder vorkommen, auch vorkommen. Also gerade Säuglinge sind da sehr stark betroffen, aber in jedem Lebensalter kann es auftreten. Ein typisches Merkmal dieser Erkrankung ist auch, dass sie im alten China aus dem 7. Jahrhundert gibt es Berichte, da hat es geheißen, die Erkrankung der 100 Tage und so ist es auch, dass man wirklich nach einer kurz circa 1 bis 2 Wochen dauernden ersten Stadium Katarrhale, wo es relativ unspezifisch abläuft, mit dem Husten, Schnupfen, wo man nicht unbedingt noch an Keuchhusten denkt, dann gefolgt vom Stadium Convulsivum, wo es eben zu diesen typischen Hustenattacken kommt, also es sind wirklich das typische sind Hustenattacken, wo die Betroffenen husten, ohne dazwischen Atem zu holen, bis sie sozusagen versucht haben, die gesamte Luft aus der Lunge herauszuhusten und dann eben diesen so einen typischen machen müssen, also das ist so ein Whoop, auf Englisch Whooping Cough heißt das ja. Und diese paroxysmaler, anfallsartiger Husten ist eben das Typische in diesem Stadium Convulsivum. Und dann kommt es eben über viele Wochen zu einer Regeneration der Atemwege, das Stadium Decrementi. Und das kann eben auch wieder über Wochen dauern, sodass man insgesamt sagen kann, man ist da eben circa beziehungsweise eben 100 Tage krank, die Erkrankung der 100 Tage. Aber eben besonders betroffen Säuglinge, die dann wirklich in den ersten Tagen schon sehr schwer erkranken können.
Sie haben jetzt sehr schön die Symptomatik besprochen. Gibt es Behandlungsmöglichkeiten im akuten Stadium der Erkrankung und auch im chronischen?
Das Problem ist, dass man, das sind Bakterien, die man natürlich gut behandeln kann, wenn man sie früh genug behandelt, wenn man es früh genug daran denkt. Und das Problem ist eben, dass man gerade in diesem ersten Stadium Katarrhale, in diesem unspezifischen Stadium noch nicht unbedingt an Pertussis denkt. Aber es wäre ganz wichtig, das so früh wie möglich zu behandeln. Wenn das Stadium Convulsivum, also da, wo sozusagen diese typische Hustenattacken auftreten, wenn man es erst dann diagnostiziert und dann behandelt, ist es oft schon zu spät in gewisser Weise, zumindest was den Verlauf der Erkrankung betrifft. Das heißt, man kann zwar die Bakterien eliminieren, ist insofern wichtiger, als dann die Kinder oder auch Erwachsene, die Betroffenen nicht mehr ansteckend sind, nach zumindest 5 Tagen einer adäquaten Therapie, aber oft auf den Verlauf der respiratorischen Symptomatik oft dann keinen Einfluss mehr hat, weil sozusagen die Schädigung des respiratorischen Epithels schon passiert ist. Das heißt, es wäre sinnvoll, möglichst früh daran zu denken, eine Diagnostik zu veranlassen und zu therapieren mit Makrolide oder eben, falls eine Kontraindikation gegen Makrolide besteht, zum Beispiel Long-QT-Syndrom, könnte man auch mit Cotrimoxazol behandeln. Aber Klassiker sind Makrolide. Das Problem ist jetzt richtig, wenn es ihm dann schon so weit ist oder möglicherweise, dass wirklich der Husten schon seit 2, 3 Wochen geht, die Bakterien eigentlich schon gar nicht mehr da sind, aber die Erkrankung, also die Symptomatik immer noch da ist, ist es schwierig. Da gibt es dann eigentlich nicht viel, was man tun kann, um eben die Schädigung zu verbessern, also inhalative Steroide, alles Mögliche ist probiert worden. Das, was natürlich im akuten Stadium auch wichtig ist, ist natürlich die Überwachung, die Monitorisierung, eventuell Sauerstoffgabe. Und bei schweren Fällen geht es eben dann darum, auch intensivmedizinisch, zum Beispiel bei dieser beschriebenen Hyperleukozytose, eventuell einen Blutaustausch oder eine Leukozytendepletion durchzuführen, aber das ist dann eben was für Intensivstation, wo eben dann wirklich invasiv auch eben natürlich maschinell teilweise Beatmung notwendig ist, bis hin zur ECMO.
Man hat jetzt dieses Jahr einen sehr vergleichsweise starken Anstieg der Pertussis-Fälle festgestellt, nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Wie ist die derzeitige Pertussis-Lage?
Ja, wir haben eigentlich schon vor der Pandemie in den 0- und 10er Jahren schon einen gewissen Anstieg gesehen, wo man da sich schon die Frage gestellt hat, was ist da los? Und wir haben aber jetzt nach der Pandemie einen massiven Anstieg. Also dieser Anstieg ist noch deutlich fortgeschritten, wie wir ja auch bei anderen Atemwegserregern natürlich und nicht nur Atemwegserregern, da sehen, dass nach der Pandemie so ein bisschen ein Catch-up sozusagen stattfindet. Aber es ist eben wirklich jetzt massiv, dass wir jetzt in Österreich im ersten Dreivierteljahr, also in den ersten drei Quartalen 2024 viermal so viel Fälle hatten, also über 12.000 Fälle gemeldet, als im vergangenen Jahr 2023. Ja. Davor waren es natürlich die Pandemiejahre, wo praktisch keine Fälle waren, aber es waren eben in den Jahren vor der Pandemie waren es so zwischen 2000 und 2500 Fälle in Österreich und jetzt sind wir bisher, so in den ersten drei Quartalen 2024 schon bei über 12.000 Fällen, also massive Zunahme, die allerdings nicht nur wir, wie Sie eben gesagt haben, in Österreich sehen, sondern eigentlich in allen europäischen und westlichen Ländern.
Sie sind klinisch tätig an der Grazer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde. Welche Erfahrungen haben Sie da in den letzten Monaten mit Pertussis gemacht? Gab es da vielleicht besonders schwerwiegende Verläufe?
Ja, wir haben natürlich eben diese Zunahme sehen wir natürlich auch. Wir sehen eine deutliche Zunahme von Kindern, die wir dann diagnostizieren bei uns in der Ambulanz, auch eine massive Zunahme von PatientInnen, die wir stationär aufnehmen müssen. Klar, die gerade eben die Säuglinge oft dann auch wirklich viele Tage bei uns bleiben müssen, bevor man sieht, okay, das wird besser, sie sind im Stadium Dekrementi, wenn man so will, dass man sie dann nach Hause entlassen kann. Aber es ist dann gerade bei den Säuglingen oft dann wirklich ein Zittern, wie sich das weiterentwickelt. Und wir haben immer wieder Fälle, die also wirklich Atemunterstützung brauchen, die auch maschinell beatmet werden müssen und haben auch leider immer wieder und eben auch leider heuer auch wirklich Fälle, die tödlich ausgehen. Also es ist ja eine Erkrankung, die gerade für Säuglinge lebensbedrohlich werden kann.
Sie haben schon kurz den stetigen Anstieg der Pertussis-Fälle nicht nur jetzt heuer, sondern auch schon in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, eigentlich schon seit 2010 kurz angesprochen. Gibt es da Erklärungsmodelle, warum es jetzt 2024 zu so einem exzessiven Anstieg gekommen ist?
Ja, es ist wahrscheinlich wie so oft multifaktorell, gibt mehrere Theorien, mehrere Hypothesen, die da wahrscheinlich alle ein bisschen ineinander spielen. Das eine ist, und das war eben vor allem in den Nuller- und Zehnerjahren, wo man gesagt hat, ja, es wird vielleicht mehr Diagnostik betrieben, man achtet mehr drauf, es ist die Diagnostik verfügbarer. Und wir haben jetzt auch seit der Pandemie ist ja auch PCR noch mehr verfügbar geworden. Ist ein bisschen die Frage, ob das wirklich jetzt da die Rolle spielt. Also wir zum Beispiel in Graz haben da keine Zunahme oder keinen Hinweis darauf, dass wir mehr Diagnostik oder ungezielter Diagnostik machen. Also wir haben sogar eine Zunahme der Positivitätsrate als Zeichen dafür, dass wir eigentlich gezielter Diagnostik machen. Eine andere Theorie und wo eigentlich auch durchaus belegt ist, dass sich die Bakterien teilweise ändern. Das heißt, dass sie gewisse antigene Strukturen verlieren können, die aber durch die Impfung angegriffen werden würde, also das, oder beziehungsweise durch die impfinduzierte Immunität angegriffen werden kann. Und natürlich, wenn diese Bakterien so ein Immun-Escape, wie man es ja bei Corona ja oft auch diskutiert hat oder auch stattfindet, das ist ja ganz klar dieser Selektionsdruck, der da besteht, dass der damit mit eine Rolle spielt, dass einfach die Bakterien sich verändern und dadurch die Impfung weniger gut wirkt. Was sicher, und das ist jetzt bei vielen Erregern, vor allem Atemwegserregern, dass natürlich in der Pandemie das weniger kursiert ist. Und wir wissen aus Studien, dass die natürliche Boosterung immer stattgefunden hat oder stattfindet. Das heißt, geimpfte Personen kriegen Pertussis haben Pertussis-Kontakt, also mit dem Bakterium und werden dadurch geboostert. erkranken gar nicht unbedingt, aber ihre Immunität wird geboostet. Das weiß man, und das ist natürlich jetzt in den letzten Jahren durch eben die Pandemie-Maßnahmen nicht oder viel weniger passiert, und so dass die natürliche Immunität und damit auch der Herdenschutz einfach weniger geworden ist. Mhm. Und eine weitere Überlegung ist, dass der Impfstoff an sich jetzt, also nicht das Mismatch mit den Bakterien an sich, sondern dass es darum gehen kann, dass wir in den 90er Jahren eigentlich schon umgestellt haben in den meisten Ländern von einem Ganzkeimimpfstoff, also der sozusagen das Immunität gegen viele antigene Strukturen des Bakteriums induziert, umgestellt haben auf einen azellulären Impfstoff, der in erster Linie gegen das Toxin, das Pertussis-Toxin gerichtet ist, damit zwar die Erkrankung gut verhindern kann, also die Toxinwirkung, aber nicht unbedingt die Infektion oder und die Besiedelung, weil eben da viel weniger Antigene des Bakteriums selber im Spiel sind bei dieser Impfung. Und das ist auch gezeigt in verschiedenen Modellen, dass es da eben weniger Schutz gibt vor Kolonisation und damit natürlich auch die Übertragbarkeit nicht so gut verhindert wird durch diesen neueren oder halt jetzt in den letzten 20 Jahren eingesetzten Impfstoff. Und auch die Immunität an sich schneller nachlässt. Ja, das ist auch sicher eine mögliche Erklärung. Allerdings gibt es eben zum Beispiel in Polen, eines der wenigen oder das einzige europäische Land, wo immer noch dieser Ganzkeimimpfstoff verwendet wird, wo aber ein ähnlicher oder vergleichbarer Anstieg zu beobachten ist. Also das spricht wieder eher dagegen, dass es diese Umstellung des Impfstoffes war, die da eine große Rolle spielt. Und was sicher auch immer noch ist, ist die Impfmüdigkeit, dass natürlich jetzt durch eben Pandemie und Impfgegnerschaft und Impfskepsis möglicherweise die Durchimpfungsrate und die Impfwilligkeit vor allem der Erwachsenen, weniger im Kindimpfprogramm, vor allem der Erwachsenen abgenommen hat. Aber da haben wir dadurch, dass das sozusagen nicht über das Impfprogramm läuft, keine eindeutigen Daten, wie gut eigentlich die Durchimpfungsrate bei den Erwachsenen ist.
Sie haben gerade die Bedeutung der Impfung zur Krankheitsprävention erwähnt. Wie schauen die derzeitigen Impfempfehlungen in Österreich aus?
Die sind insofern neu und sicher interessant, das zu erwähnen, dass wir, im Prinzip ist es so, dass es im Kinderimpfprogramm Pertussis inkludiert ist, in der 6-fache Impfung, die es im 2+1 geimpft wird, in den im ersten Lebensjahr, also in den ersten Lebensmonaten zweimal und dann eben vor dem ersten Geburtstag eben dann noch einmal. Und dann war bisher die Empfehlung, den sogenannten international Preschool Booster, der aber in Österreich eben nicht Preschool verabreicht wurde, sondern eigentlich in der Schule im 7. bis 9. Lebensjahr. Und das ist jetzt, und das war auch eine Bestrebung unserer Fachgesellschaft, das vorzuverlegen, damit eben dieser Abstand von der Grundimmunisierung 2+1 zu dem Booster, zu dieser Auffrischungsimpfung nicht so lange ist, das wirklich schon Preschool, also im 6. Lebensjahr zu machen. Und zusätzlich, und war die Empfehlung, Erwachsene alle 10 Jahre aufzufrischen, erst dann ab 60 Jahren Lebensalter, dann alle 5 Jahre, und das ist jetzt geändert worden, weil eben auch da die Annahme ist, dass eben diese Booster-Intervalle von 10 Jahren einfach zu kurz sind oder dadurch eben es zu Infektionen auch bei Geimpften kommen kann, dass das jetzt reduziert wurde, das Intervall auf 5 Jahre, dass es so, dass die Erwachsenen alle 5 Jahre eigentlich aufgefrischt werden sollten. Das ist jetzt neu und sicher sinnvoll. Was auch sinnvoll ist, um jetzt die besonders vulnerablen Säuglinge zu schützen, auch schon seit einigen Jahren in Österreich empfohlen, auch in vielen anderen Ländern empfohlen, aber sicher zu wenig bekannt, ist die Impfung in der Schwangerschaft. Da geht es darum, dass die werdenden Mütter, selbst wenn sie Pertussis geimpft sind und vielleicht sogar adäquat aufgefrischt sind, trotzdem einen nicht ausreichend großen Antikörperspiegel haben, um einen schützenden Antikörperspiegel auf das Kind zu übertragen, sodass die Empfehlung ist, in der Schwangerschaft noch einmal Pertussis zu impfen, unabhängig davon, wann die letzte Impfung eigentlich war, um eben hohe Antikörperspiegel in der Mutter zu induzieren, die dann über die Nabelschnur, über die Plazenta auf das Kind übertragen werden und damit das Kind einen passiven serologischen humoralen Schutz hat, bis eben das Kind dann selber im Rahmen der 6-fache Impfung geimpft werden kann und selber eine Immunität entwickelt.
Herr Professor Strenger, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gerne.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.